Ich begrüße ganz herzlich Professor Riedel von der PH Karlsruhe. Er springt ein. Er springt ein für den Dr. Höger, der für heute eigentlich vorgesehen war. Das hat mit dem Thema heute zu tun. Wir wollten debattieren ein bisschen über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Thema Mitgefühl, warum wir das Thema haben und auch den Bezug zu den aktuellen Ereignissen dann gleich. Aber stellen Sie sich vor, und den Johannes Litsch, den haben wir auch immer mit bei den Philosophieabenden. Wir machen das zusammen, und du stellst dich, glaube ich, auch noch vor. Ne? Das ist, glaube ich, gut. Aber fangen Sie an.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die freundliche Begrüßung, und ich bin selbst überrascht, dass ich jetzt an dieser Stelle sitze. Eigentlich sollte Herr Höger hier sein, und ich sitze nur deshalb hier, weil er krank ist und ich ihn zunächst gefragt hatte, ob wir auch uns seiner Gruppe anschließen können. Es würde uns mal interessieren, ins buddhistische Zentrum zu gehen, denn in unserem Seminar Diagnosegestützte Planung, Durchführung und Reflexion von Unterricht haben wir uns auch mit interreligiösem und interkulturellem Lernen beschäftigt und dabei festgestellt, dass die Form der Begegnung die höchste Form ist, um andere Religionen auch wirklich kennenzulernen. Und insofern bietet sich das natürlich für uns auch an. Und eine andere Lehrveranstaltung haben wir, Perspektiven des interreligiösen Dialoges, auch daraus sind Studierende dabei. In dieser Lehrveranstaltung haben wir kennengelernt, dass vom Buddhismus mit großer Wertschätzung gesprochen wird, vom Zweiten Vatikanischen Konzil, und zwar in der Konzilserklärung Nostra Aetate über das Verhältnis der Kirche zu den nicht-christlichen Religionen. Und wir haben auch kennengelernt, dass bereits herausragende Begegnungen zwischen dem Christentum und dem Buddhismus stattgefunden haben. Zum Beispiel als Papst Johannes Paul II. Zum Friedensgebet nach Assisi eingeladen hat am 27. Oktober 1986. Und da waren Vertreter sämtlicher großer Weltreligionen dabei, unter anderem natürlich auch Vertreter des Buddhismus, zum Beispiel war der 14. Dalai Lama neben ihm gesessen, dem Papst Johannes Paul II., oder der höchste Repräsentant des Buddhismus aus Kambodscha. Und insofern ist es natürlich auch für diese Studierende hochinteressant, eine solche Begegnung wirklich mal zu erleben. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier sein kann. Ich bin also, wie Sie schon gesagt haben, katholischer Theologe, Professor für katholische Theologie und Religionspädagogik, und bin seit 32 Jahren katholischer Priester, bin auch noch aktiv in einer Gemeinde, wenn es die Zeit erlaubt, und ich mache das sehr gerne. Und ich habe während des Studiums schon auch viele Kontakte geknüpft mit Vertretern anderer Religionen. Ich habe in Jerusalem 2 Semester studiert. Wir waren natürlich mit Juden zusammen, mit Muslimen. Und das war schon eine große Bereicherung, eine Herausforderung und auch eine Vertiefung der eigenen Position. Ja, und heute haben wir das interessante Thema Nächstenliebe. Und ich soll jetzt
Da kommen wir gleich zu.
Sie über dieses dann, Thema etwas
aufschlagen. Ja, gut. Ich wollte doch dem Johannes die Gelegenheit geben, sich vorzustellen und kurz sozusagen das Thema aus einer gemeinsamen Perspektive anzugehen. Und dann machen Sie den Aufschlag, und dann werde ich, Johannes und ich werden so ganz kurz zusammengefasst eine buddhistische Definition von Mitgefühl bringen. Wir hatten letztes Mal das Thema sehr ausführlich, deswegen brauchen wir es nicht so ganz ausführlich diesmal zu machen. Und dann wäre gleich dann in den Dialog zu gehen, zu gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, und dann schnell in die Runde öffnen, weil das Philosophie entsteht durchs Philosophieren und das eben durch das Gemeinsame.
Johannes. Also, mein Name ist Hans-Johannes Litsch. Ich komme hier aus dem Schwarzwald. Und wie es für einen richtigen Schwarzwälder gehört, war ich auch mal sehr katholisch oder in einer sehr katholischen Familie. Und das hat bei uns auch sogar Tradition. Also es gibt etliche Pfarrer, Nonnen, Kirchenbauer und alles Mögliche. Aber bin seltsamerweise mit 16 Jahren, eigentlich sogar schon mit 12, über meinen Vater zum Buddhismus gekommen. Und das mit einem Schwarzwald. Von daher hat mich aber auch immer... Also seitdem befasse ich mich mit Buddhismus, aber nicht nur damit, sondern mit allen Religionen und vor allem natürlich eben auch dann der christlich-buddhistische Dialog. Und ich war zum Beispiel jetzt bis also vor 2 Jahren bin ich hier nach Freiburg wieder gezogen. Davor war ich über 20 Jahre in Berlin. Da hatten wir eine buddhistische Akademie. Und da haben wir 10 Jahre lang zusammen, also mit unserer Akademie, in der katholischen Akademie, 10 Jahre lang zusammen 4 Veranstaltungen pro Jahr gemacht. Also 40 Veranstaltungen zusammen. Und die waren immer sehr gut besucht. Und es war sehr schön, sehr spannend. Und ja, so ein bisschen merke ich auch immer wieder, ich kann mich nicht so ganz von der katholischen Kirche lösen, offensichtlich. In Berlin habe ich direkt gegenüber der Botschaft des Vatikan gewohnt. Also den Nunzius sozusagen ins Fenster geguckt. Und jetzt im Münstertal wohne ich jetzt, da gucke ich aufs Kloster. Und jetzt vor 3 Wochen war ich eine Woche in Rom, aber nicht beim Papst. Und ein kleiner Bonbon, vor ein paar Jahren war ich, bin ich sogar mal im Radio Vatikan interviewt worden. Also Sie sehen, da ist die Verbindung ist immer noch da. Aber jetzt zu meiner buddhistischen Richtung, da habe ich auch alle Schulen, großen Schulen versucht kennenzulernen, in Asien und hier, und jetzt die letzten 16, 17 Jahre mache ich diese Tradition, die man hier jetzt so kennt, also das, was sich Achtsamkeitsmeditation nennt, oder der genaue Begriff ist Satipatthana oder Vipassana, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Das ist meine Praxis und Tradition jetzt.
Ja, danke, Johannes. Ja, wir haben diese Philosophieabende, die so das ganze Jahr gehen, nachdem wir dann die buddhistischen Grundthemen geklärt haben, geöffnet, so wie das früher auch üblich war, für den Dialog mit Wissenschaftlern, mit Philosophen und Religionen. Und das startet heute sozusagen, dass wir auch angesichts von Weihnachten gesagt haben, also das Thema Mitgefühl ist eins, wo wir mit den Christen sehr viele Berührungspunkte haben und wo man mal gut starten kann, so beim Gucken, was ist sich da ähnlich, wo unterscheidet sich's. Passt ja gut zu Weihnachten, und dann, was wir natürlich nicht wussten, dass der Anlass dann auch so brisant würde. Wir hatten gestern Abend diesen Anschlag da auf den Weihnachtsmarkt. Solange noch nicht klar ist, wer hat den eigentlich begangen, hält man sich am besten zurück mit Urteilen darüber. Aber eine Reaktion, glaube ich, die war ganz klug. Sogar vom Vizekanzler Gabriel, also auf so einen Anschlag reagiert man nicht mit Hass, sondern darauf reagiert man mit Zusammenhalt. So einen klugen Satz habe ich lange nicht mehr aus der Politik gehört, dann hätte ich dem Gabriel auch gar nicht zugetraut, aber der war klug. Der hat mich gleich erinnert an den Satz, mit dem wir den heutigen Abend starten wollen, nämlich einen Lehrsatz vom Buddha: Hass wird niemals durch Hass besiegt, sondern immer nur durch Liebe. Und das glaube ich, da würden alle Religionen zustimmen, solange die Religionen darauf zielen, dass Menschen anständige Menschen wären. Ja, und da würde ich jetzt dann übergeben. Wir kommen nachher auf das Thema Mitgefühl im Buddhismus, Nächstenliebe im Christentum, aber damit wir wissen, worüber wir reden, bitte ich Sie um einen Aufschlag, was ist sozusagen
Aufschlag. Ja. Ja, nur ganz kurz. Ich möchte keine Bibelkunde, sondern ich habe einfach einen zentralen Text mal ausgewählt, in dem die Nächstenliebe eine entscheidende Rolle spielt. Es geht um die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Dieser Text ist im Markus-Evangelium und ich lese Ihnen diesen Text kurz vor. Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört. Und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen antwortete, ging er zu ihm hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt, Er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Ja, was ist denn nun das wichtigste Gebot? Und wir bekommen die Antwort, zunächst den Herrn, den Gott zu lieben und dann den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und in diesem Zitat werden zwei Stellen aus dem Alten Testament aufgegriffen. Einmal das Zitat zur Gottesliebe ist dem Buch Deuteronomium entnommen, Deuteronomium 6, 4 bis 9, das Glaubensbekenntnis der Juden, höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig, darum sollst du den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und so weiter. Und es ist das Gebot, den Nächsten zu lieben, auch dem Alten Testament entnommen, und zwar dem Buch Levitikus, Levitikus 19, 18. Hier sieht man schon, dass das Gebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten kein Spezifikum des Neuen Testamentes und der Botschaft Jesu ist, sondern dass dies Bestandteil bereits des Alten Testamentes ist. Und dies zeigt auch die tiefe innere Verbundenheit von Judentum und Christentum, von Altem Testament und Neuem Testament. Es ist nun hochinteressant, dass dieses Gebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten von Jesus in einen größeren theologischen Kontext gestellt wird, nämlich in den Kontext der Reich Gottes Botschaft. Er sagt nämlich zu dem Mann, der ihn gefragt hatte, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Was hat das nun uns zu sagen zum Verständnis der Gottes- und Nächstenliebe? Es ist ja eigentlich etwas appellativ und etwas fordernd und vielleicht etwas ja, unangenehm zu hören, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, warum eigentlich? Warum soll ich das denn machen? Welche Veranlassung habe ich? Mit dem Verweis auf das Reich Gottes bekommen wir eine sinnvolle theologische Andeutung. Denn das Reich Gottes oder hebräisch die Königsherrschaft Gottes, Malkut Yahweh, wie es im Alten Testament heißt, zeigt uns, dass wir nicht bloß einfach aufgefordert sind, irgendwelche Gebote zu halten, sondern dass wir eigentlich immer schon Beschenkte sind. Das heißt, die Offenbarung Gottes, die Zuwendung Gottes zur Welt, geht immer schon einer Aufforderung an uns voraus. Und das ist eigentlich eine Grundstruktur im Alten und im Neuen Testament. Wir werden nicht bloß einfach aufgefordert, Gebote zu halten, sondern letztendlich ist es Gott, der uns sich zuwendet. Seine Zuwendung geht der Aufforderung an uns voraus. Und das wird ganz deutlich in der Reich Gottes Botschaft. Im Markus Evangelium 1,14-15 steht ein ganz programmatischer Satz zur Reich Gottes Botschaft, wo es heißt, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das heißt, die Fülle der Zeit ist in Jesus Christus angebrochen. Mit ihm erfährt das Reich Gottes einen besonderen Wert, eine besondere Zuwendung zur Welt, zum Beispiel in seinen Worten, in seinen befreienden Worten und Taten an den Menschen. Und hier zeigt sich eben, dass Gott sich in Jesus Christus der Menschheit zuwendet, sich offenbart, seine Liebe schenkt, uns etwas Gutes tut. Und erst dann werden wir fähig, die Aufforderung wirklich zu befolgen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Denn wenn ich mich selbst als geliebt erfahre, habe ich einen Grund, selbst diese Liebe weiterzugeben. Wenn ich nicht geliebt wäre, warum sollte ich dann versuchen zu lieben? Vielleicht kann ich es dann überhaupt nicht. Aber wenn ich weiß, Gott steht zu mir, Jesus Christus wendet sich mir zu, er beschenkt mich mit all dem, was er kann, seine Gnade, seine Liebe, sein Erbarmen, sein Trost, dann kann ich auch immer mehr versuchen, diese Nächstenliebe und diese Liebe weiterzugeben. Es stellt sich natürlich auch die Frage, ja, wer ist denn mein Nächster? Es gibt ja so viele. Und auch hier gibt es eine sehr, sehr schöne Stelle im Lukas-Evangelium. Und zwar die Parabel bzw. die Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter. Ich lese auch diese Stelle Ihnen kurz vor. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso. Jesus gibt also keine Definition vom Nächsten, sondern er erzählt ein Gleichnis, um uns herauszufordern, an den Nächsten zu denken und zu überlegen, ja, wo kann ich denn wirklich als Nächster handeln? Ich denke, es sind noch ein paar andere Aspekte in diesem Zusammenhang wichtig zu bedenken. Diese Nächstenliebe wird ja im Evangelium noch radikalisiert, hin zu einer Feindesliebe. Jesus sagt ja in der Bergpredigt, es ist euch gesagt worden, liebt eure Nächsten, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Radikalisierung und sie ist, denke ich, nur deshalb möglich, weil auch Jesus Christus in seiner Liebe zu uns letztendlich radikal gewesen ist. Maßlos eigentlich. Er hat sein Leben für uns hingegeben, nach unserem Verständnis. Und wenn dies so ist, dann sollen wir natürlich auch versuchen, maßlos zu sein in der Liebe zum Nächsten, beziehungsweise sogar zu den Feinden. Und interessant ist auch in diesem Zusammenhang noch ein Aspekt, der im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums zur Sprache kommt. Jesus sagt: Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr einem meiner Nächsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Das heißt, es wird also schon auch noch diese Liebe, diese Nächstenliebe insofern radikalisiert, als unser Glück und Heil davon abhängig gemacht wird, wie wir selbst mit den Nächsten umgegangen sind. Jesus identifiziert sich mit den Leidenden und deshalb sollen auch wir versuchen, den Leidenden unsere Nächstenliebe zu erweisen. Das sind jetzt einige Schlaglichter zum Thema Nächstenliebe, biblisch begründet. Und ich denke, wichtig ist vor allen Dingen der Aspekt, dass diese Liebe nicht einfach so eingefordert wird, sondern dass die Liebe Gottes zum Menschen vorausgeht. Gott ist es letztendlich, der uns seine Offenbarung schenkt, der uns seine Liebe schenkt, der sich uns zuwendet. Und aus dieser Erfahrung, nur aus dieser Erfahrung, haben wir letztendlich die Chance, die Kraft, analog zu versuchen, Liebe zu verwirklichen und den Nächsten zu lieben. Vielleicht sogar die Feinde zu lieben. Aber es sind noch eine ganze Menge katholischer Theologen dabei. Vielleicht können Sie aus Ihrer Perspektive noch diesen oder jenen Aspekt ergänzen. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Ich wollte ja nur einige Schlaglichter auf die Nächstenliebe werfen.
Ja, also das, was noch wichtig zu ergänzen wäre, was er jetzt nicht erwähnt hat, aus christlicher Sicht noch daran andocken. Traut sich jetzt niemand einen
jederzeit, Profi, nein, jederzeit.
Ein Profi sozusagen.
Wir diskutieren in den Seminaren auch immer ganz fleißig.
Okay.
Und auch ja, jetzt können wir das machen, logisch.
Also nachher haben wir noch viel Gelegenheit auch zu vertiefen oder zu präzisieren oder zu kontrastieren. Dann würde ich mal eine kurze Zusammenfassung geben, wie wir als Buddhisten das mit dem Mitgefühl sehen. Und du ergänzt es dann auch durch ein paar Zitate. Also wir hörten Lehrreden von Jesus, wir hören nachher so ein paar Auszüge aus Lehrreden des Buddha. Buddha hat nicht gelehrt von einem Gott, sondern Buddha hat als Anlass genommen, alle fühlenden Wesen leiden. Leben geht nicht ohne Leiden. Nicht das ganze Leben ist Leiden, aber es gibt kein Leben ohne Leiden. Und alle fühlenden Wesen suchen Glück. Sie leiden trotzdem, obwohl sie Glück suchen. Und er hat sich auf den Weg gemacht, zu suchen, gibt es einen Zustand jenseits von Leiden, gibt es einen Zustand von einem Glück, das nicht mehr zerbricht. Ja, gibt es einen Zustand jenseits von Alter, Krankheit und Tod. Und die Story machen wir jetzt ganz kurz. Er hat diesen Zustand gefunden, indem er eben die Ich-Illusion, das Haften an den Erlebnissen überwunden hat und stattdessen, wir nennen das erwacht oder früher hat man mal erleuchtet gesagt, aber die Elektroindustrie, die sponsert uns nicht mehr, deswegen sagen wir jetzt erwacht, weil es auch wichtig ist. Das Bodhi, das Fachwort Bodhi oder Buddha, Bodhi heißt erwachen oder Buddha heißt erwacht, da wird uns wörtlich übersetzt. Dieser Zustand von Erwachen in die Weite des Geistes, wo all die Erlebnisse kommen und gehen, aber eben nicht bleiben, wo sie nicht Substanz haben, sondern wo diese Weite im Geist, das ist, in dem man dann ruht, das ist nicht zerstörbar. Ja, wir haben vorhin ja auf diesen Buddha Amitabha meditiert, auf diesen Zustand von unbegrenzter Weite, unbegrenzter Fülle. Und das ist die Natur des Geistes selbst. Das ist die Natur von dem, das durch die Augen guckt und durch die Ohren hört. Nicht das Ich. Das Ich ist auch nur ein Erlebnis. Das Ich ist sozusagen die Interpretationsgewohnheit unserer Erfahrungen. Aber wenn wir dahinter gucken, was erlebt denn dieses Ich, dann ist es der Raum der Möglichkeiten zur Erfahrung. So, die Natur des Geistes. Und in dieser Weite, in diesem Zustand von Erwachen oder Buddhaschaft kann nichts mehr passieren. Da ist Freude, Liebe und Furchtlosigkeit. Freude, weil in dieser Weite alles möglich ist. Man braucht nichts mehr extra dazu, sondern es hätte man den universellen Jackpot gewonnen. Ja? So, alles ist möglich, nichts ist verschlossen. Furchtlosigkeit, weil diese offene Weite des Geistes ist unzerstörbar. Weil das kein Ding ist. Geist ist nicht irgendwie ein Objekt oder ein definiertes Phänomen, sondern der Raum dazu, dass Erfahrung gemacht wird. Und das kann man nicht zerstören, das ist nicht zusammengesetzt, das ist nicht entstanden, sondern das ist einfach die Möglichkeit zu. Und Liebe, weil man in dieser Weite erlebt, alle fühlenden Wesen haben Teil an dieser offenen Weite, weil das immer die Grundlage für jede Erfahrung ist. Alle fühlenden Wesen haben die Buddha-Natur. Und die Wesen handeln so, wie sie handeln, weil sie denken mit dem Ich, jetzt muss man das haben, um satt zu sein und hinterher muss man das haben, um sich gut zu fühlen und dann muss man das haben, um gut dazustehen. Aber alles das, was man da tut, hält nicht lange. Ja, alle die Befriedigungen von Bedürfnissen, die sind halt vergänglich, das hält nicht lange. Und dann ist es ja auch nur so, dass wir unsere Bedürfnisse auf Kosten von anderen befriedigen, die dann Leid erleben und durch das Verbundensein kommt das Leid auch wieder zu uns zurück. Also unser Bewusstsein und auch unser Dasein in der Welt ist ein riesiges System, wo alles mit allem verknüpft ist. Und wenn man irgendwo reinhaut, dann setzt sich das Wackeln durchs ganze System durch und kommt wieder zu uns zurück und schlägt uns von hinten ins Genick und wir denken, das waren die Bösen. Ja. Und in dieser Perspektive von Erwachen, von Liebe, Freude und Furchtlosigkeit, in dieser Perspektive ging es dem Buddha darum, Menschen zu ermöglichen, den gleichen Zustand zu erlangen. Buddha hat nicht sozusagen gepredigt oder wollte keine Schüler, die ihn ewig so anhimmeln, sondern er wollte Kollegen. Er hat Methoden gelehrt, mit denen man genau diesen Zustand erlangen kann, mit denen man diesen Zustand von Erwachen, diesen Zustand von dauerhaftem Glück, Freude, Liebe, Furchtlosigkeit erlangen kann. Und den Schülern ist es gelungen. Nicht allen und nicht gleich, aber mit diesen Methoden, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, diese Wissen und Verstehen, Meditieren, Verhalten im Alltag. Es gibt einen dosisabhängigen Effekt dieser Methoden. Wenn man die viel anwendet, wird man freudvoller, liebevoller und furchtloser. Und wenn man diesen Durchbruch schafft, dann wenn man ein Buddha wird, dann merken die Leute das. Denn Freude, Liebe und Furchtlosigkeit sind jetzt nicht so die häufig verbreiteten Qualitäten. Ja, also man merkt den Leuten an, wenn sie das können. Und die werden dann selber wieder Lehrer und haben Schüler. Und so hat sich das von Generation zu Generation bis heute übertragen, dass es da Erwachte gibt, die den, die das interessiert, beibringen, sich von Leid zu befreien. Und es ist eben nicht theoretisch, sondern es ist praktisch. Also man kann Leute erleben, die auf diesem Weg weiter sind und andere anleiten können. Und man erlebt dann Leute, die freudvoll, liebevoll und furchtlos sind. Und in dem Zusammenhang hat er gelehrt, Liebe, wir hatten vorhin gehört, Freude, Liebe, Furchtlosigkeit, Liebe ist ein Zustand, der einem offenen Geist inwohnt. Und wir kennen das. Ja, wenn es uns gut geht, dann sind wir liebevoll. Wenn unser Geist offen ist, dann sind wir liebevoll, dann sind wir von anderen nicht getrennt. Und es ist so dieser Schlüssel, sich in den anderen wiedererkennen. Das ist der Kern von Mitgefühl. Ja, die anderen, die sind genauso wie ich, die wollen genauso wie ich Leid vermeiden und Glück erlangen. Alle fühlenden Wesen sind da genauso. Und die müssen nicht nur auf zwei Beinen, sondern manchmal eben laufen sie auf vier oder sechs oder acht Beinen. Ja, und auch wenn es jetzt manche schüttelt, auch Spinnen sind fühlende Wesen, die Glück suchen und Leid vermeiden wollen. Ja. Und dann gibt es noch Wesen mit noch mehr Füßen und welche mit Flossen und welche mit Flügeln und so weiter. Und aus buddhistischer Sicht sind sie mit uns verbunden in der gleichen Weise. Sie wollen Glück erlangen und Leid vermeiden. Also Liebe ist nicht etwas, das man machen muss, sondern das uns innewohnt. Und erst durch die Ich-Identifikation, durch das Verhaftetsein auf das eigene Glück und das Weggucken von den anderen, werden wir so, dass wir eben nicht liebevoll sind. Immer dann, wenn es uns selber schlecht geht, dann benehmen wir uns auch schlecht. Und den anderen geht es genauso. Aus buddhistischer Sicht benehmen sich die Leute uns gegenüber nicht doof, weil sie doof sind oder weil sie böse sind, sondern weil sie gerade jetzt nicht in dem Zustand von Liebe, Freude und Furchtlosigkeit sind, sondern weil sie gerade jetzt total an irgendwas leiden. Die Welt ist gerade ganz klein. Ja, und dann benimmt man sich doof. Und Buddha hat dann später diese Liebe nochmal ausdifferenziert in die sogenannten vier unermesslichen Geisteshaltungen. Und das Maßlose kommt da wieder. Die vier unermesslichen sind Liebe als der Wunsch, mögen alle Wesen Glück haben und die Ursachen des Glücks. Also Liebe bedeutet, ich will, dass es allen gut geht. Mitgefühl, mögen die Wesen frei sein vom Leiden und der Ursache des Leidens. Also man will, dass den Leuten nicht schlecht geht. Freude, mit Freude im Sinne von mögen die Wesen nicht vom Glück getrennt sein, das ohne Leiden ist. Also wenn es den Wesen gut geht, dann ist man nicht neidisch, sondern man ist froh. Und das vierte, Gleichmut. Mögen alle Wesen frei sein von Anhaftung und Abneigen. Und das ist jetzt ein entscheidender Unterschied zu vielen anderen Religionen. Gleichmut darf man nicht missverstehen als Gleichgültigkeit, so im Sinne von, ach ja, ist ja egal, ob die Wesen leiden oder nicht, sowieso alles leer, sondern Gleichmut im Sinne von Unerschütterlichkeit. Also wenn wir die Geschehnisse von gestern Abend hernehmen, es ist leicht, Mitgefühl mit den Opfern zu haben. Ja? es ist schwer, Mitgefühl zu haben mit Tätern, die sowas machen. Im Sinne von, wie schlecht muss es jemand gehen, dass er sich so schlecht benimmt. Ja? Und Gleichmut bedeutet jetzt, wenn wir von grenzenlosen Geisteshaltungen sprechen, die Liebe nicht aufzuteilen und das Mitgefühl nicht aufzuteilen und zu sagen, wir haben das aber mehr verdient als die. Ja? Grenzenloses Mitgefühl, grenzenlose Liebe, grenzenlose Mitfreude heißt, das nicht aufzuteilen nach, ob sich das jemand verdient hat oder nicht. Alle fühlenden Wesen leiden. Und weil sie leiden, benehmen sie sich so, wie sie sich benehmen. Und das ist die Übung, an der sich zeigt, die Geisteshaltung, an der sich zeigt, ob man es wirklich verstanden hat, mit unermesslicher Liebe, unermesslicher Freude, unermesslichem Mitgefühl, oder ob man da noch sozusagen Vertragsbestandteile drin hat im Mitgefühl. Ja, also was muss jemand tun, um mein Mitgefühl zu erlangen? Oder was darf er nicht tun, um mein Mitgefühl zu erlangen? Oder bei der Liebe? Ja, wie viel Schokoladenpudding muss jemand kochen, damit ich ihn dauerhaft liebe? Ja, oder wie oft muss er mir die Füße massieren? Das ist nicht die Liebe, die unermesslich ist. Das ist die Vertragsliebe, die wir dann Ehe nennen oder Beziehung oder sowas. Ja. Unermessliche Liebe bedeutet, das ist nicht etwas, das sich jemand verdient oder wo jemand Eigenschaften für haben muss oder wo ich sozusagen das an Bedingungen knüpfe, sondern bedingungslos. Also die vier Unermesslichen beschreiben sozusagen die buddhistische Idee von Mitgefühl. Wir sagen auch nicht Mitleid oder wir haben auch, also diesen Begriff Nächstenliebe kennen wir so nicht, aber wir sagen auch nicht Mitleid, weil Leid ist es, wo der Buddha sagt, das ist Fehlfunktion. Leid ist ein Zeichen, dass was nicht tut. Also, wenn wir Bauchschmerzen haben, dann liegt es daran, dass irgendwas im Bauch nicht stimmt. Wenn wir Zahnschmerzen haben, da ist da irgendwas, was im Zahn nicht stimmt. Wenn wir leiden, ist es ein Zeichen, dass irgendwas falsch ist. Ja? Und aus buddhistischer Sicht hat das Leiden nur den Sinn hinzuweisen, da ist was falsch, aber es hat keinen tieferen Sinn, das Leid zu überwinden und den Zustand von Liebe, Freude, Furchtlosigkeit, von Erwachen zu erlangen. Darum geht's. Ja. Und insofern macht Mitleiden gar keinen Sinn. Dann sitzen zwei da und denen geht's schlecht, statt vorher nur einem. Das bringt nicht viel Nutzen. Ja. Gleichmut ist genau die andere Haltung. Ja. Also alles, was passiert, passiert aus den Verwicklungen der Wesen, weil sie glauben, ihr Glück dadurch zu erlangen, dass sie ihr Glück auf Kosten anderer erlangen. Das ist blöd, aber wir sind ja selber nicht klüger. Ja, wir wissen immer nur, warum die anderen leiden. Bei uns selber heulen wir uns aus. Ja, dabei können die anderen uns genau sagen, warum wir leiden. Ne? Aber diese Haltung von Gleichmut bedeutet, die Storys sind gar nicht wichtig. Ja, das ist sowieso alles Kuddelmuddel. Ja, sondern die Fähigkeit, die grundlegende Fähigkeit zum Glück, die grundlegende Offenheit des Geistes, die zählt. Und an der hat jedes fühlende Wesen teil. Und darauf zielen wir. Ja, also wenn jemand da kommt und dem geht schlecht und der benimmt sich schlecht, dann guckt man auf das, was in ihm an Möglichkeiten, an Offenheiten war, also nicht auf das, was gerade eng und klein und schwierig ist. Ja. Wolltest du noch ein paar kurze Zitate bringen? Und dann würde ich sagen, steigen wir die Diskussion ein, weil so ein paar unterschiedliche Gewichtungen sind, glaube ich, schon rausgekommen.
Ja, nicht nur Zitate. Also ich würde gerne jetzt mal den Versuch machen, so ein bisschen zwischen euch beiden zu vermitteln, weil ich denke, den meisten von Ihnen kommt das ja sehr, sehr unterschiedlich oder fremd geradezu gegeneinander vor. Ja? Also das, was Herr Riedel gesagt hat und das, was Michael gesagt hat, wie wenn das zwei völlig unterschiedliche Planeten wären, ja. Diese Denkweise, die ganze Sichtweise und die Sprache und so, das klingt, als wäre das so ganz weit auseinander, aber es ist gar nicht so. Muss ich das ein bisschen genauer anschauen. Das, was ich sehr interessant fand, was Sie sagten, dass es beginnt mit der Gottesliebe und geht von der Gottesliebe zu der Liebe zu den Menschen über. Und im Buddhismus gibt es im Grunde das Gleiche, bloß es wird in ganz anderen Worten beschrieben. Der große Unterschied, was wir hier sehen müssen, ist ja, wir haben einmal eine westliche, also abendländische Denkweise, also das ist zwar nicht in Europa entstanden, sondern im Nahen Osten sozusagen, aber es ist doch eine westliche Denkweise, vor allem weil ja auch die christliche Theologie dann sehr stark durch die griechische Philosophie geprägt wurde. Und also wir haben eine westliche Denkweise, sage ich jetzt mal so, und wir haben eine indische Denkweise. Buddhismus ist in Indien entstanden. Und beide sind aber interessanterweise zur gleichen Zeit entstanden. Ja, also der Buddhismus ist zu der Zeit entstanden, als in Griechenland die Philosophie entstanden ist. Aber diese beiden Sphären haben gleichsam eine völlig andere Grundhaltung zur Welt oder zur Wirklichkeit eingenommen. Im Abendland ist es so, und das kann man die ganze abendländische Wissenschaft, die Philosophie, aber auch die Religion oder das Christentum, kann man unter dem Gesichtspunkt eine Gemeinsamkeit sehen, als dort ein Geist oder ein Subjekt oder ein Bewusstsein, sagen wir mal, die Welt oder die Wirklichkeit betrachtet. Ja? Also es ist immer der Blick auf etwas, auf das, was ich wahrnehme oder auf das, was mir bewusst ist. Ja? Also etwas ist mir bewusst und ich betrachte das, was mir bewusst ist oder was ich sehe oder was der Geist eben, worauf er sich richtet. Das ist jetzt in dem Fall zum Beispiel Gott. Gott ist das, was ich betrachte oder Jesus und die Jünger und so weiter. Der grundlegende Unterschied des indischen Denkens ist, dass er nicht den Geist auf die Objekte oder die Dinge richtet, sondern auf sich selbst. Ja? Das muss man einmal verstanden haben, dass das ein ganz tiefgreifender kultureller Unterschied ist, dass im indischen Denken die Objektwelt nicht so interessant ist, sondern das Bewusstsein oder der Geist schaut immer direkt auf sich selbst. Ja? Und wenn Sie das sehen, dann verstehen Sie zum Beispiel auch die Meditation, die vorhin gemacht wurde, oder das, was Michael erklärt hat. Das heißt also, der Buddha ging davon aus, dass er immer geschaut hat, was ist in meinem Geist los. Ja? Das heißt, er hat sich immer auf diesen Geist orientiert oder auf dieses Bewusstsein. Und jetzt brauchen Sie nur dieses Wort Geist zu Gott in Beziehung setzen. Im Christentum ist die Beziehung immer zu Gott. Im Buddhismus ist die Beziehung immer zum Geist. Und jetzt sagt aber das Christentum, und Gott ist Geist. Also haben wir im Grunde eigentlich dasselbe. Bloß die Sprache ist unterschiedlich oder die Richtung. Einmal ist es der Geist, der sich auf die Objekte richtet. Und zum anderen ist es sozusagen der Geist, der sich auf sich selbst als Objekt richtet.
Aber dann ist noch die Frage, wird der Gott als etwas getrennt, vom Subjekt getrenntes verstanden?
Ja, also, das ist jetzt die spannende Frage. Ja, da würden wir jetzt aber sehr in die Theologie reinkommen. Ich glaube, die können wir heute Abend wahrscheinlich nicht klären.
Weil das wäre aber der Unterschied im Buddhismus, ist Geist nicht etwas getrennt von uns,
genau, ne,
sondern
genau,
das ist immer der eigene Geist.
Genau, also aber auch da muss man aufpassen. Der Geist, auf den jetzt der Buddha gerichtet ist und vor allem als Erwachter, also den er sich orientiert als Erwachter, das ist nicht der normale Geist.
Ja,
das ist nicht das Ich. Ja. Das ist nicht das Subjekt. Mhm. Ja, das ist nicht das, was wir normalerweise mit unserem Bewusstsein oder mit unserem Geist oder Subjektivität oder Personhaftigkeit und so weiter, was wir damit identifizieren, sondern es ist ein anderer.
Aber
das ist nämlich das, genau, was man im tibetischen Buddhismus dann die Natur des Geistes nennt.
Natur, ja. Also ist aber auch nicht getrennt von uns.
Und das zeigt auch wiederum, weil es dann eben von christlicher Seite dann oft den Vorwurf gibt, dass gesagt wird, naja, ihr betreibt ja Nabelschau, ihr guckt nur immer auf euch selbst und auf das Ich, ja, und auf den eigenen Geist, das ist ja letztendlich total ich-bezogen, ja. Aber, jetzt sagt der Buddha, ja, aber dieses Ich und das Bewusstsein, das glaubt, es sei ein Ich, Das ist die größte Illusion. Das ist die Täuschung, die uns davon abhält, nämlich den Geist wirklich wahrzunehmen und vor allem zu lieben und uns den anderen zu öffnen. Ja? Also es ist eben nicht dieses konventionelle Ich oder Subjekt, auf das geschaut wird, sondern etwas, was gleichsam dahinter ist, was wir normalerweise gar nicht wahrnehmen. Also insofern würde ich wirklich sagen, da ist, wenn man das tief untersucht, läuft es auf eine große Nähe hinaus. Man muss nur sehen, die Sprache, die Denkweise ist völlig unterschiedlich, aber man landet letztendlich bei einer sehr großen Nähe. Und jetzt wird ja eben auch im Buddhismus dann gesagt, und wenn wir den eigenen Geist erkennen oder diese Natur des Geistes, dann erkennen wir auch, es ist nicht mein Geist, es ist nicht dein Geist, sondern es ist der Geist oder die Natur des Geistes. Und die ist universell, die ist nicht mein Eigentum, nicht das Eigentum des anderen oder es ist völlig getrennt oder völlig unterschiedlich, sondern es ist überall der gleiche Geist oder das gleiche Bewusstsein. Und dann, wenn ich das erkenne und erlebe dann auch, dann erlebe ich mich nämlich als völlig mich selbst, auch als ungetrennt vom anderen. Und das ist die Grundlage für Liebe und Mitgefühl. Wenn ich nicht mehr getrennt bin vom anderen, wenn ich mich gleichsam im anderen wiedererkenne und völlig Bezogenheit oder in Wechselwirkung verbunden bin, also wenn ich diese Verbundenheit erlebe, dann liebe ich. Ja? Und dann habe ich Mitgefühl, dann habe ich Mitfreude und auch diese Gelassenheit. Also das mal so ein bisschen als theologischer Hintergrund oder philosophischer, je nachdem. Und jetzt will ich ein paar Zitate vorlesen von Buddha aus seinen Lehrreden. Wir haben im Buddhismus ein Problem. Sie sind zu beneiden, weil sie nämlich ein Buch haben. Ja? Da ist das Alte Testament drin und das Neue Testament mit den vier Evangelien und dann auch die Apostelgeschichte und so weiter. Das ist alles in einem Buch. Im Buddhismus, da haben wir so viel, mindestens so viel.
108.
Und das ist nur
108 bibeldicke Bücher, das sind die Lehrreden von Buddha.
Ja, also das 108. sind mindestens, das sind etliche 1000 Lehrreden. Ja. Und es ist noch nicht mal alles ganz klar, auch was dazugehört oder so, dass es in den unterschiedlichen Schulen gibt es da auch Meinungsverschiedenheiten. Vieles davon ist auch noch nicht mal ins Deutsche übersetzt, sondern höchstens ins Englische. Also wir haben da große Probleme, Aussagen zu bestimmten Themen zu finden. Man muss also ordentlich Bücher wälzen. Und davon habe ich jetzt einige einfach relativ willkürlich zusammengetragen. Also zunächst mal, was Michael ja auch schon oft erwähnt hat, dass der Buddha zunächst ausging, also er ist ja als Königssohn oder Prinz aufgewachsen in viel Wohlstand und Luxus und war aber damit überhaupt nicht glücklich und zufrieden, sondern hat dann irgendwann mal gesehen, dass das eine Scheinwelt ist, ja, und hat praktisch diesen Palast verlassen, hat all seinen Besitz aufgegeben, all seinen Ruhm, sein Reichtum, seine Macht, was auch immer, und wurde gleichsam Bettler und Einsiedler. Und warum lacht sie? Weil er dann auch seine Kleidung sogar abgelegt hat und Bettlergewänder angezogen hat und so weiter. Und ein Auslöser dafür war, dass er davor einmal gleichsam das Leiden der Welt erfahren oder ihm begegnet ist. Ja? Und das heißt also, er geht aus von der Erfahrung von Leiden zunächst und das Ziel ist eben das Leiden, die Ursachen des Leidens zu überwinden. Und eine der herausragenden Erfahrungen von Leiden ist Gewalt. Ja? Und das erleben wir ja gerade gleichsam gestern oder heute oder ständig in den letzten Monaten, Jahren. Gewalt nimmt immer mehr zu, auch hier in Freiburg, ja, haben wir ja einige schreckliche Erlebnisse oder Ereignisse, richtiger gesagt. Und da ist so eine Stelle, wo er sehr eindringlich seine Gewalterfahrung beschreibt. Viele dieser Lehrtexte sind auch in Gedichtform oder in Versform und da heißt es also folgendermaßen. Man muss aber immer dazu denken, wie ja auch bei hier bei der Bibel, das sind Übersetzungen, ja, also Übersetzungen aus der Pali-Sprache, das ist eine alte indische Sprache. Und diese Stelle heißt folgendermaßen: Gewalt zeugt Schrecken, seht die Menge hier im Kampf. Von der Erschütterung will sprechen ich, wie sie empfunden ward von mir. Erzitternd sah ich dieses Volk den Fischen gleich, wenn seicht ist das Gewässer. Einander sich bedrängen sah ich sie, da hat mich Schrecken heimgesucht. Dann hat er also diesen, das war gleichsam, als er diesen Weg angefangen hat, und dann langer Weg, ja, wo er zu verschiedenen Lehrern gegangen ist und aber überall nicht die Lösung oder die Antwort gefunden hat und ist dann seinen eigenen Weg gegangen, einen eigenen Meditationsweg entdeckt und entwickelt. So, und das, was jetzt kommt, das sind alles jetzt Aussagen gleichsam nach dieser Erfahrung. Und was ich eben schon sagte, jetzt zum Beispiel kommt jetzt seine Erkenntnis oder die Aussage von ihm, dass er sagt, kein atmend Wesen soll er töten oder töten lassen. Also einer, der praktisch seinen Weg geht oder diesen Weg praktiziert. Kein atmend Wesen soll er töten oder töten lassen. Also nicht nur Menschen nicht töten, sondern auch keine Tiere, keine Fische, keine Vögel, noch nicht mal Würmer. Kein atmend Wesen, an anderer Stelle heißt es empfindende Wesen, hier sind es jetzt atmende Wesen, nicht töten oder töten lassen, also auch nicht zulassen, dass getötet wird. Und billige es nicht, wenn andere töten. Erlasse von Gewalt bei allen Lebewesen, bei Starken und bei Schwachen in der Welt. Also da, das ist so eine Stelle, wo diese grundsätzliche Haltung des Buddhismus zur Gewaltlosigkeit deutlich wird. Dann ein anderes, geben sowie sanfte Worte hilfreiches Tun in dieser Welt, Gemeinschaftlichkeit in allen Dingen, da und dort, wo es entspricht, halten diese Welt zusammen, wie die Achse eines Wagens. Dann andere Stelle, er hat mich missbraucht, er hat mich geschlagen, er hat mich zu Fall gebracht, er hat mich beraubt. Wo solche Gedanken gehegt werden, wird nie der Hass enden. Er hat mich missbraucht, er hat mich geschlagen, er hat mich zu Fall gebracht, er hat mich beraubt. Wo solche Gedanken nicht gehegt werden, wird der Hass enden. Noch nie in dieser Welt hat Hass gestillt den Hass. Nur Liebe stillt den Hass. Dies ist ein ewiges Gesetz. Jetzt nochmal zu einer Stelle, wo noch deutlicher wird, was ich vorhin sagte. Also wer gleichsam diese eigene Natur oder die Natur des Geistes ist ja kein eigener, aber wer also diese Natur des Geistes erfährt, tief erfährt, und der kommt dann, was ich sagte, dann auch zu der Erfahrung, dass es mein Geist der Geist des anderen ist oder dass es da keine Trennung gibt, sondern dass wir da alle verbunden sind und erkennt sich deswegen eben auch in allen anderen wieder. Und das heißt ja so, wie ich bin, so sind diese auch. Wie diese sind, so bin auch ich. Wenn so dem anderen er sich gleichsetzt, mag er nicht töten oder töten lassen. Also wir töten oder verletzen schon deswegen nicht, weil wir im Grunde, wenn wir einen anderen verletzen oder töten, uns selbst töten. Das ist letztlich die Aussage. Es gibt keine Trennung von ich und dem anderen, sondern da wir untrennbar verbunden sind, töten wir bei jedem Töten eigentlich uns selbst. Und das kann man auch bei jedem Menschen, der letztendlich irgendwelche schrecklichen Verbrechen begeht, der schadet sich selbst. Also nicht nur äußerlich, jetzt indem er vielleicht dann irgendwann geschnappt wird und verurteilt wird, sondern weil er den eigenen Geist, das eigene Denken und Fühlen vergiftet. Ja, also Menschen, die auch im Krieg. Warum gibt es zum Beispiel in den USA, die ja die letzten 30 Jahre viele Kriege geführt haben, warum gibt es überall dieses Kriegssyndrom? Ja, die Soldaten kommen aus dem Irak zurück und sind tief depressiv. Viele sind überhaupt nicht mehr lebensfähig. Viele machen Selbstmord. Es gibt in allen diesen Kriegen, das Vietnam, man hat vom Vietnamkriegssyndrom, vom Irakkrieg, wie auch immer, immer wieder davon gesprochen, weil die Menschen sehen, erleben an sich selbst, dass wenn sie anfangen zu töten und sich daran zu gewöhnen, dass sie sich selbst abtöten. Noch eine letzte Stelle, weil die noch wichtig ist. Eine Meditationsanleitung ist das, weil das knüpft auch an das, was du gesagt hast, Jan. Das ist also eine Anleitung zur Meditation, und zwar von diesen sogenannten vier Brahmaviharas oder vier Unermesslichen, also diese vier Qualitäten eines Buddhas, wie man es nennt. Also Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut. Ich sage weniger Gleichmut, sondern ich liebe mehr den Ausdruck oder den Begriff Gelassenheit oder Ausgeglichenheit. Ja. Auch Gerechtigkeit ist auch da drin. Also, da heißt es folgendermaßen, also in dieser Meditationsanleitung, da strahlt ihr Brüder, also das sind jetzt die Mönche, ein Mönch, aber gemeint sind alle, da strahlt ihr Brüder ein Mönch in liebevollem Geiste, verweilend nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach einer dritten, dann nach einer vierten, ebenso nach oben und unten. Überall in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollen Gemüten, mit weitem, tiefen, unbeschränkten, von Grimm und Groll geklärtem Geist. Dann noch das zweite, mit mitfühlendem Geiste, verweilen, strahlt er nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach einer dritten, dann nach einer vierten, ebenso nach oben und unten, überall in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt er die ganze Welt mit erbarmendem Gemüte, mit freudvollem Gemüte, mit unbewegtem Gemüte, mit weitem, tiefen, unbeschränkten, von Grimm und Groll geklärtem Geist. Und das geht dann also alle vier. Praktisch geht das durch und ist also eine Meditationspraxis. So.
Spitz mal eins zu, um in die Debatte zu kommen. Wir hörten hier, der Gott sagt, dass die Menschen lieben sollen. Und der Buddha lehrt, es ist einfach nützlich, es ist einfach sinnvoll zu lieben. Da braucht man keinen Gott, der einem das sagt, jetzt seid lieb. Sondern das ist einfach natürlich. Also Menschen sind so, dass es ihnen gut geht, wenn sie liebevoll miteinander umgehen. Und das stiftet jede Menge Leid, wenn sie nicht liebevoll miteinander umgehen. Ich spitze das mal so als Kontroverse zu und vielleicht gibt es aber auch noch ganz andere Punkte zum Einhaken, um jetzt so mal zu gucken, wo sind die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten.
Ich hätte ganz kurz eine Frage, und zwar, ja. Sie haben vorhin gesagt, dass es im Buddhismus kein Mitleiden gibt.
Ja.
Wie würde man dann, wenn man so jetzt zum Beispiel zu den Familien oder den Angehörigen von solchen Anschlägen, die wirklich leiden. Also
Da hatte der Buddha genau das Problem, es kam eine Mutter zu ihm, die hatte gehört, der Buddha ist besonders, der kann bestimmt Wunder. Und die Mutter hatte ihr totes Kind im Arm. Und die kam zu ihm und sagte, also bitte, mach mein Kind wieder lebendig, du bist ein Buddha, du kannst es doch. Und dann hat der Buddha gesagt, bring mir sieben Gewürze, und jedes der sieben Gewürze, so eine Liste, muss aus dem Haus sein, in dem noch niemand gestorben ist. Und dann, wenn du mir die sieben Gewürze bringst, dann werde ich daraus einen Trank machen und dann kann dein Kind wieder gesund werden.
Und dann ging die Mutter los und dachte, wow, also das ist so leicht, wer hätte sie nicht gedacht. Ja. Aber man kann sich sehen, was passiert ist. Ja. Sie hört in jedem Haus Geschichten, wer da zuletzt gestorben ist und wie dramatisch das war und so weiter. Und sie kommt am Schluss, nachdem sie den Abend erfolglos verbracht hat, ein Haus zu finden, in dem noch niemand gestorben ist, kommt sie zum Bruder und hat es verstanden. Ja. Und er sagt dann nur, also was geboren wurde, wird sterben. Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt eine seelsorgerische Anleitung. Aber die Haltung, die buddhistische Haltung ist, Sterben passiert. Das Schlimme ist nicht, dass gestorben wird. Ja, das passiert. Und im Grunde sterben wir nicht an einer Krankheit oder einem Anschlag, sondern daran, dass wir geboren wurden. Weil das ist die Ursache fürs Sterben. Ja? Und da geht man schon mit einer anderen Haltung an. Es gibt einen interessanten Briefwechsel, den ein buddhistischer Lehrer sehr oft zitiert, wenn es um die christliche und buddhistische Haltung geht. Mutter Teresa hat dem Papst Johannes Paul bitterlich klagende Briefe geschrieben, wie Gott es zulassen kann, dass da in Kalkutta so ein Elend ist. Und das ist sozusagen aus buddhistischer Sicht dieser Gleichmut, der uns, wo wir klar haben, Leid passiert aufgrund von Ursachen und Bedingungen. Ja, und die Ursache zu sterben ist, geboren zu sein. Ja, also man kommt nicht drum herum zu sterben, wenn man geboren wurde. Ja. Und zu verstehen, wie diese Verursachungen von Leid sind, das heißt, dass man sich nicht daneben setzt und auch heult, sondern dass man in einer Haltung von Unerschütterlichkeit dann hilft, demjenigen darüber zu kommen. Ja. Also wenn man da sitzt und auch heult, kann man demjenigen nicht helfen.
Genau, also da würde ich gerne auch ganz kurz was dazu sagen. Also es ist nicht so, dass es im Buddhismus kein Mitleid gibt. Das Problem ist ein westliches Problem oder ein deutsches letztendlich, nämlich es hängt von den Worten ab, von der Sprache her. Der Begriff heißt im Buddhismus mit Gefühl, ja, oder Karuna, ja. Mit Leiden hat in unserer Tradition in Europa ein bisschen sowas, naja, du kleines Würstchen oder so, also so ein bisschen was von oben herab. Also ist auch eigentlich gar nicht jetzt eine buddhistische Diskussion, sondern das findet man auch bei vielen anderen Leuten, die sich damit beschäftigt haben. Und das ist der eine Aspekt, also so ein bisschen was den anderen tiefer setzen. Und der andere ist der, was du eben gesagt hast, wenn man selbst, also zum Beispiel ein Arzt, ja, wenn ein Patient oder wir zum Arzt gehen und wir haben irgendein Leiden, ja, und wir jammern ihm da jetzt was vor und so, und es würde uns richtig schlecht gehen, was vielleicht sogar Krebs oder sowas, dann würde der Arzt uns überhaupt nicht helfen, wenn er jetzt in Mitleid zerfließen würde, ja, und anfangen zu weinen und umarmen und alles Mögliche, sondern er muss wirklich gelassen sein oder gleichmütig sein. Er muss ganz klar sehen, wie kann ich helfen? Und nicht, dass ich jetzt da groß, also jetzt in Gefühle ausbreche. Das ist damit gemeint, ja.
Also so wie der Michael das erzählt hat, ist es für mich so, also so der Inbegriff von Teilnahmlosigkeit. So
nein, das war völlig falsch.
Und, ja. Und ich habe das in einem anderen Zusammenhang auch schon was gehört. Nee, also da kam jetzt so der Gedanke, also für mich ist so was grundlegend, dass das Leben wertvoll ist. Und das spüre ich da drin dann nicht. Ne?
Das ist auch nicht die Haltung, dass Leben an sich wertvoll ist. Es kommt immer darauf an, ob sozusagen, also man respektiert das Leben, man tötet nicht, aber man kommt ums Sterben nicht rum.
Das ist das, was mich befremdet, ne? Das Leben ist wertvoll, dass das eigentlich da ist.
Es ist vergänglich.
Ja, aber nicht nur, das ist jetzt wirklich ein bisschen zu einseitig.
Ich wollte aber sagen.
Ich stimme ihm auch voll zu, weil ich finde, sterben und zu akzeptieren, dass wir irgendwann sterben, ist das eine. Mhm. Aber dass durch solche Sachen, wie Sie gesagt haben, wenn einfach was Schlimmes passiert, dann ist es für mich kein Sterben auf natürliche Weise. Dann ist da einfach wirklich was Schlimmes passiert. Und dann, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann hilft es mir, glaube ich, mehr, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich verstehe dich total und ich fühle mit dir, wie zu sagen, ja, irgendwann sterben wir. Ja. Also so kam es irgendwie so ein bisschen rüber. Also man muss halt akzeptieren, dass wir sterben.
Nein, nein, das hat der Buddha ja auch nicht gemacht. Er hat ja nicht sozusagen gesagt, na, das musst du akzeptieren, sondern er hat sie selber sozusagen das nachvollziehen lassen, indem sie selber die vielen anderen Geschichten gehört haben von Leuten, die auch gestorben sind.
Aber das macht es ja nicht weniger schlimm für mich. Ja. Also wenn mein Kind stirbt, dann ist es für mich
man kann es nicht wieder lebendig machen.
Auch wenn ich weiß, dass bei jemand anderem vielleicht schon mal war. Ganz kurz, die Geschichte kenne ich gerade durch Zufall auch, die gerade von der Frau erzählt wurde. Das ist ja eine ganz, ganz berührende Sache, ja? Wenn eine Mutter ihr Kind verliert. Also was Berührendes gibt es eigentlich nicht und was Schlimmeres, ja? Und der Buddha, er hat sich ja nicht hingestellt und es ist mir jetzt auch vorhin ein bisschen komisch vorgekommen, dass dann so gelacht wurde darüber, dass gesagt wurde, es gibt keinen Haushalt, ja, wo nicht Leiden in der Form Tod, also begegnet wurde. Und es ist ein Naturgesetz, ja, Leben und Sterben. Und diese Frau ist nach der Geschichte, die ich durch Zufall auch kenne, ist dann Nonne geworden. Die ist dem Buddha gefolgt, ja, durch diese Einsicht. Also diese Frau ist eigentlich dann, glaube ich, in diesen Kreis der Mitglieder aufgenommen worden.
Ist Nonne geworden. Also es ist die Frage, was gibt eigentlich Trost? Also, und das, man findet aus buddhistischer Sicht in Samsara keinen Trost. Ja, also Es hilft nicht sozusagen, sich jetzt mit irgendwas, also mit irgendwelchen Versprechen oder Perspektiven oder sozusagen jetzt über den Verlust hinweg zu retten. Das ist schon in Ordnung, wenn man konkret in so einer Situation steckt, einen Verlust zu verarbeiten, dass man sich tröstet. Aber am Ende, aus buddhistischer Sicht, wird das immer wieder passieren. Und die Befreiung von diesem Leid geht nicht anders, als dass man diese Bedingungen durchschaut und dann aus diesen Bedingungen aussteigt.
Ich wollte aber ganz kurz nochmal ergänzen, was Sie vorhin sagte, weil das fand ich wirklich ein bisschen einseitig von dir, weil das wirklich so klingt, als hätte Leben keinen Sinn oder wäre völlig bedeutungslos. Dann hätte der Buddha ja nicht in seiner ganzen Ethik so einen großen Wert darauf gelegt, was ich vorhin vorgelesen habe, kein lebendes Wesen zu verletzen oder zu töten. Ja? Das heißt, er hat dem Leben einen ungeheuer großen Wert gegeben. Ja? Und die ganze Ethik der Gewaltlosigkeit und Liebe, Mitgefühl und so weiter beruht ja darauf, Leben zu schützen. Ja? Sonst hätte er gesagt, auch ist völlig egal, bringt um, wen ihr wollt, verletzt, wie ihr wollt und so. Aber und wenn jemand stirbt, dann stirbt er halt. Das war ja überhaupt nicht seine Denkweise, sondern weil er gesehen hat, dass alle den gleichen Geist haben und auch gleich erleben und natürlich Tod und so weiter verletzen, als leidvoll erleben. Deswegen ist es wichtig, in diesem Geist der Verbundenheit natürlich auch kein Wesen zu verletzen. Ja? Das heißt also, das Leben zu schützen. Aber die andere Seite ist eben die, dass er wollte, dass die Menschen auch sich nicht an Illusionen klammern, ja. Und das ist ja etwas, was gerade heute und hier im Westen unglaublich mächtig ist, nämlich die völlige Verdrängung des Todes. Ja? Dass der Tod einfach ist ja in unserer Gesellschaft sowas von ausgesondert, ja, wo werden wir jemals mit Tod und Sterben konfrontiert? Also bei mir war es zweimal in meinem Leben, das war bei meinen Eltern, sonst habe ich noch niemanden sterben gesehen. Ja. Und dann die ganze moderne Technik ist heute darauf ausgerichtet, den Tod abzuschaffen. Ja. Die ganze moderne sogenannte Life Science zielt darauf, Tod und Altern und so weiter zu beseitigen.
Da war eine Meldung. Zwei,
ja, genau. Das ist ein bisschen ausholen, ich wollte eigentlich schon viel früher einsteigen, wollte aber schon unterbrechen. Der Denkanschluss für die Diskussion wäre ja gerade wieder ein Kontrast, aber meine Idee jetzt am Anfang, wo auch schon da war, eigentlich das Gemeinsame zu suchen in einer Welt, die ja eh so kontrastiert, indem man eher viel über Unterschiede, über Differenzen, über andere Sichtweisen reden kann, ist doch gerade schön und spannend zu gucken, was können wir denn als gemeinsamen Punkt auf jeden Fall auch jetzt von dieser Diskussionsrunde, wie vielfältig es heute mitnehmen. Und ich glaube, es ist schon angeklungen, dass es mehrere Zielebenen gibt, die beide Religionen verfolgen. Die Ebene, die man erreichen soll, die Ebene, die davor war und das Jetzige. Und das Jetzige ist ja was wir als Handlung, als Leben, als im Leben bezeichnen. Und was kann man, oder was beide Religionen haben, ist ja eine gewisse Wertschätzung dem Leben gegenüber, was wir jetzt gerade in der Diskussion auch hatten. Und was ist noch so ein Ziel, warum sollte man das verfolgen? Wäre auch so eine interessante Frage. Und da will ich jetzt nur einen Abstecher machen in die Psychologie, aber es einfach sehr gut dazu passt. Es gibt ein Therapiekonzept, was speziell jetzt für Kinder gedacht ist, die Probleme haben. Aber man kann es auch erweitern, das gibt es auch für Erwachsene. Und ich finde, es ist ein sehr schöner Ansatz, der ein bisschen auch tatsächlich schon einen gemeinsamen Nenner findet. Und zwar gibt es in dieser Therapie, diese Therapie basiert auf drei Therapievariablen, und zwar Kongruenz des Therapeuten. Also die Person sollte sich ihrer Gefühle und ihrer Gedanken ganz gewahr sein, um sie nicht auf jemand anderes zu übertragen, seien es schlechte, seien es gute.
Genau.
Man sollte auch dann danach handeln, also man sollte nur so handeln, wie man selber davon überzeugt ist. Die zweite Variable wäre die Empathie, also sich das Erlebende einfühlen in andere Personen oder in sich selber sich gewahr werden, um dann darüber hinaus auch sich in anderen gewahr zu werden. Und die dritte, finde ich, ist eine der schönsten Sachen in diesem Fall, was auch diesen Therapieerfolg, also einen tatsächlichen Heilungsprozess in anderen auslösen kann, ist die unbedingte Wertschätzung und die unbedingte Akzeptanz der Person. Das heißt, egal wie sich dieses Kind, dieser Mensch sich verhält, ich akzeptiere ihn in seinem Tun voll und ganz und gebe mir Freiraum, sich auch in dieser vollen Akzeptanz und Wertschätzung zu entfalten. Und diese Selbstentfaltung soll diesen Heilungsprozess anregen und in der Psychologie ist wieder angebannt, ist ein Konzept, weil es tatsächlich auch funktioniert. Und ich glaube, diese Idee ist ja, was ja auch der Buddhismus versucht zu bringen, in den Alltag mit zu überbringen. Also handle so, dass man selbst kongruent ist, also handle so, wie man sich letztendlich selber handelt, deinem Nächsten so, wie man sich selber handeln würde. Also liebe deinen Nächsten genauso in der gleichen Form, in der gleichen Wertschätzung wie dich selber. Und vielleicht wäre das ein Ansatzpunkt, wenn man sagt, was gibt es denn noch, was können wir noch mitnehmen aus diesem Treffen, als gemeinsamen Nenner, ohne jetzt dadurch trennen zu wollen, sondern eben genau zu verbinden.
Sie waren auch schon lange nicht mehr dran.
Komm schon noch.
Also dazu kann ich direkt so eine Verbindung sehen, die ich vorhin bemerkt habe. Also ich habe bei beiden so ein bisschen die Verbindung gesehen in diesem einen Geist, in dem wir alle verbunden sind und wir deswegen nicht töten sollen und nicht töten lassen sollen. Und genauso hieß es ja auch, also das, was Jesus gesagt hat, dass wir, also das, was du dem Nächsten tust, tust du mir auch.
Genau.
Also da ist dieselbe Verbindung in einem, durch alle.
Ja.
Das fand ich eine schöne Verbindung.
Genau.
Frau Stritzi hatten sich noch gemeldet.
Ja, ich wollte eigentlich was zum Verständnis, also mal zum Nachfragen, diese Natur des Geistes, also diese höchste Ebene, ist das grundsätzlich positiv oder negativ oder ist das so allumfassend beides?
Nee, das ist nur gut.
Und zwar aus einem einfachen Grund. Man stellte sich vor, völlige Weite, die eben durch nichts eingeengt ist, und assoziiere dazu mal, wie würde sich sowas anfühlen? Ist es eher großzügig oder eher geizig? Ist es eher liebevoll oder ist es zornig, abgrenzend? Ist es kreativ oder ist es ideenlos? Ist es freudvoll oder ist es Schmerz?
Also geht es dann von den Menschen aus, die alle quasi den gleichen, also positiven Kern haben? Einfach hat.
Nee, ja, Vorsicht, mit der Geburt ist nochmal was anderes. Es ging jetzt um die Natur des Geistes. Ja. Also diese Offenheit.
Aber ist die nicht schon da, von Anfang an?
Ja, doch, ja, es liegt jeder Erfahrung zugrunde. Und alle Menschen schätzen Großzügigkeit höher als Geiz, schätzen Liebe höher als Hass. Alle Menschen schätzen Weisheit höher als Dummheit und Kreativität höher als Ideenlosigkeit. Warum? Weil diese Weite sich gut anfühlt. In allen Kulturen, in allen Religionen sind diese Erfahrungen, die mit dieser Weite zu tun haben, höher geschätzt als die, die mit Enge und Abgrenzung zu tun haben. Und das liegt daran, dass diese offene Weite des Geistes nur gut ist. Ja? Und deswegen gibt es aus buddhistischer Sicht nichts Böses, sondern nur Verwirrtes. Wenn man diese Weite verkennt, dann verknotet man sich. Wenn man diese ins Bewusstsein eingebaute Eigenbewusstheit als Ich missversteht. Ja, also jedes Bewusstsein ist sich nicht nur dessen gewahr, was es erlebt, sondern sich beim Gewahrsein des Gewahrseins auch bewusst. Und das wird als Ich missverstanden. Wir nennen es Eigenbewusstheit. Jeder Moment von Bewusstsein ist mit Eigenbewusstheit verknüpft. Und wenn ich dann aus diesem Missverständnis heraus interpretiere, da gibt es ein Ich und dann die anderen. Und dieses Ich soll froh werden und die anderen sind egal. Daraus entstehen alle Probleme. Also es gibt nichts Böses, sondern Unwissenheit oder Nicht-Gewahrsein oder Verwirrung aus buddhistischer Sicht. Und ein Kind kommt schon mit Verwirrung auf die Welt, nämlich dass es sich von anderen als trennt. Ja, es kommt schon mit einem Basic-Konzept von Ich auf die Welt. Und dann lernen wir noch viele Ich-Konzepte obendrauf. Ja, und, so, und die machen es schwierig.
Ja. Und dann ist auch die Aufgabe, also zurück, wenn ich als Eltern oder so, ist es dann meine Aufgabe, dem Kind das dann zu ermöglichen, weil das also ja, von sich klar. aus, das kann ja nicht.
Als Eltern sollte man zunächst mal dem Kind helfen, ein normal neurotischer, funktionierender Erwachsener ja, zu werden. Ja, das ist ein Stück weit auch in Ordnung. Also damit wir im Leben irgendwie gut so mit zwei Beinen gehen können, und so ist es gut, erstmal so die normale Entwicklung durchzumachen. Es gibt so den Spruch, man muss erst jemand werden, um dann niemand werden zu können. Ja, also erst ein gesundes Ich entwickeln, ein gesundes Erwachsenen-Ich, um dann das überwinden zu können.
Ja. Also die Entwicklungspsychologie ist im Moment auch so, dass eigentlich dieses sogenannte Ich, also was wir auch jetzt nicht verstehen, diese Identifikation anfangs nicht da ist, sondern dass also ein Wesen tatsächlich auf die Spiegelung durch die Angehörigen, das ist notwendig, damit es überhaupt also grundlegende Fähigkeiten entwickeln kann, also eine Struktur bekommt. Mhm. Und deshalb das ist im Moment der Stand. Also von daher würde ich sagen, das muss sich erst entwickeln, dass da Strukturen da sind und dann.
Also ein Kind lernt erstmal für sich zu sorgen und das auf mehreren Ebenen. Und dann Ken Wilber hat es schön unterschieden in präpersonale, personale und dann transpersonale Entwicklung. Und wenn wir über Religionen sprechen, sprechen wir über die transpersonale Entwicklung.
Ja, dazu dann mal eine gewagte Formulierung. Darf ich das so verstehen, dass wir Manifestation von diesem Geist sind und wir deswegen den so wahren wollen?
Ja. Also man muss vorsichtig sein, dass man diesen Geist jetzt nicht wieder zu eng versteht. Ja? Also in einem haben wir eine gute Verbindung mit den Muslimen, die ja ganz strikt sagen, kein Bild von dem Gott. Und wir machen nicht mal ein Konzept von dem Gott. Wir arbeiten überhaupt nicht mit der Idee. Und auch mit dem Geist muss man aufpassen, dass man daraus nicht einen Ersatzgott macht. Und das ist ein tiefgründiges Anliegen der buddhistischen Philosophie und ungefähr die Hälfte unserer Abend beschäftigen wir uns damit, dass der Geist nicht wieder zu einem Ding wird. Ja? Sondern gelegentlich sage ich dann eben offene Weite, ja? Weil es nicht etwas ist, sondern die Möglichkeit zu. Ja? Aber man kann es sagen, alles, was geschieht, ist Ausdruck von diesen Möglichkeiten. Ja? Deswegen auch der Wunsch nach Glück und das Leiden am Leiden. Ja? Also es wird beschrieben, dass sozusagen dieses Verbundensein mit dieser offenen Weite, alles, was wir erleben, passiert vor diesem Hintergrund, bedeutet, dass wir mit allem, was begrenzt sind, unzufrieden. Mit allem, was begrenzt ist, unzufrieden sind. Weil es eben nicht weit ist, sondern begrenzt. Ja, deswegen ist es nie genug. Alles ist begrenzt, es wird nie genug. Erst dann, wenn wir diese Ich-Illusion durchstoßen und diese Weite realisieren, dann werden wir froh. Ja. Deswegen macht Liebe glücklich und Hass unglücklich.
Das
Sie hatten sich noch gemeldet.
Es war jetzt eher so ein Punkt vorne dran, aber ich sage es jetzt trotzdem, so wie ich das verstehe jetzt, es gibt ja unterschiedlichen Interpretationsspielraum, wird praktisch dieser offene Geist überlagert oder im Laufe des Lebens einfach durch unsere Anhaftungen, Ablenkungen letztendlich immer unklarer, und in der Meditation versucht man diesen offenen Geist letztendlich dann ja auch wieder zu, ja, dass man den wahrnimmt und dem gewahr ist. Also das war vielleicht ein bisschen einfach ausgedrückt. Und das heißt, wir müssen immer wieder zurückkommen und schauen, auch in die Präsenz gehen, denke ich, und dann auch zu spüren, ja auch wie kostbar letztendlich das hier und jetzt ist. Also von daher denke ich, aus meinem Verständnis, dass der Buddhismus sehr wohl die zentrale Botschaft der Kostbarkeit des Lebens letztendlich auch versucht zu vermitteln. Und ich denke, wir durch diese vielen materiellen und äußeren Anhaftungen letztendlich das verlieren. Und dann vielleicht erst, wenn wir tatsächlich kurz vorm Sterben sind, merken, dass wir nichts mitnehmen können, sondern nur letztendlich die Offenheit des Geistes. Und wenn man das früher begreift, ist es ja vielleicht ganz nützlich, auch für andere.
Dann haben wir noch.
Also muss ich noch zu verstehen, das Nachfragen, diese Offenheit des Geistes, ist es jetzt eine transpersonale Geschichte oder ist es eine unendliche Offenheit, die aber jeder individuell erlebt? Also ist es was sozusagen alle Praktizierenden erreichen wollen, was aber eine transpersonale Einheit bildet? Mhm. Oder ist es etwas, was zwar übergeordnet wirkt, aber doch für jeden individuell zu sehen ist?
Also weder eins noch viele. Die Natur des Geistes ist weder eins noch viele. Ja, wenn wir es uns als eins vorstellen, ist es wieder ein Ding. Ja, es ist eine Offenheit. Und sozusagen die Individualität wird transzendiert durch diese Offenheit, aber der individuelle Erfahrungsstrom bis dahin, der wird dadurch nicht ungültig. Ja? Wenn man dann in diesen Buddha-Zustand übergeht, dann hört auch dieser individuelle, also das Individuelle am Erfahrungsstrom auf, aber bis dahin bleibt sozusagen ein individueller Erfahrungsstrom.
Was ich leider immer noch verstanden habe, ist, warum alle verbunden sind. Also haben wir jetzt einen Geist, den jeder irgendwie ein Stück weit kriegt und
ein
Teil davon oder ist...
Also es gibt einfach Geist. Ja, und jeder... manifestiert diesen Geist, um das so zu nennen. Ja. Also jeder ist eine Manifestation dieses Geistes. Ja. Das spricht auch ein bisschen dem, was Sie, glaube ich, gesagt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber nicht ein Stück. Also das ist ja kein Kuchen, ja, wo jeder sich da ein Stück rausnimmt. Sondern es gibt einfach man könnte sagen, ein unendliches Feld. Ein unendliches Feld des Geistes. Und dieses unendliche Feld des Geistes manifestiert, also bringt Personen, Menschen, Lebewesen zur Erscheinung.
So, noch drei. Sie hatten sich zuerst.
Also ich komme nochmal auf die nächsten Lieder oder so zurück. Also für mich wirkt es so, dass der Buddhismus näher an der Liebe dran ist, also vor allem wegen dem, was du gesagt hast, dass wenn man in einem bestimmten Zustand ist, dann kann man gar nicht anders handeln, als man handelt. Also, dass Menschen eben so schlecht sind, weil sie halt in so einer Enge sind und so. Und das ist genau das, was mir jetzt im Christentum zum Beispiel fehlt, also die Sichtweise, dass Menschen also so sind, wie sie sind, weil sie gar nicht anders können, weil es Gründe hat. Also dieses Imperative, man soll seinen Nächsten lieben, also Das ist sozusagen sinnlos, ne? Weil, ja, aus dem Grund. Jetzt haben sie so ein ganz bisschen eine kleine Gegenbewegung gemacht, dass man nur, wenn man Gottes Liebe erfährt, dann die Liebe weitergeben kann. Da steckt das so ein bisschen drin, was ich meine. Aber das kommt für mich jetzt so nicht vordergründig rüber im Christentum, sondern mehr das Imperative, ne? Also man soll so und so sich verhalten, also dass einfach nicht drauf geguckt wird, warum sind Menschen so, wie sie sind. Und dann ist man so schnell beim Verurteilen und so weiter. Mhm. Also, das ist für mich alles dann Richtung Nichtliebe. Mhm. Also da sehe ich dann im Buddhismus mehr die Richtung. Ja, Liebe, weil einfach hintergründiger geguckt wird.
Sie sagen, das imperative Element steht da einfach im Vordergrund, wenn einfach nur zur nächsten Liebe aufgefordert wird. Und wenn es isoliert so stehen bleibt, hat man tatsächlich so den Eindruck. Aber deshalb habe ich auch darauf verwiesen, dass nicht nur der Imperativ des Heils, sondern auch der Indikativ des Heils ganz entscheidend ist. Und dieser Indikativ des Heils geht dem Imperativ voraus. Das heißt, Gott wendet sich nach unserem Verständnis zunächst der Welt zu. Er schenkt uns zunächst seine Liebe. Und erst aus dieser Erfahrung haben wir überhaupt die Möglichkeit und den Antrieb, diese Liebe auch umzusetzen. Indikativ und imperativ des Heils.
Was meinst du? Indikativ.
Indikativ.
Aufforderungen sagen.
Also, ich bekomme.
Nicht viel anderes.
Bitte?
Ich höre jetzt Jesus' Worte immer nur als diese Aufforderung. Also nicht, dass er sich Gedanken gemacht hat, warum sind die Leute jetzt so gewalttätig oder so, sondern er hat halt gesagt, sei friedlich, ja,
es ist immer problematisch zu sagen, Jesus hat dieses oder jenes gesagt, sondern wir haben sein Wort immer natürlich nur vermittelt über die Evangelisten. Und die haben aber natürlich auch immer eine besondere theologische Konzeption und die muss man schon auch bedenken. Und hier kommt wirklich dieser Indikativ des Heils zunächst zur Sprache.
Mit dem Wort.
Ja, ich will es gerade erklären. Indikativ des Heils besagt, dass mir einfach das Heil geschenkt ist. Gott liebt mich. Das ist ein Indikativ. Und daraus folgt dann der Imperativ. Du sollst lieben. Indikativ und Imperativ, das heißt, das ist eine Denkstruktur, eine theologische Struktur, die man immer auch findet in den Evangelien. Ich möchte noch auf das eingehen, was Sie gesagt haben. Sie haben vorhin gefragt, ja, gibt es nicht noch irgendetwas, was wir festhalten sollten an Gemeinsamkeiten, was wir aus dieser Veranstaltung, aus diesem Treffen mitnehmen könnten? Ich denke, es gibt eine ganze Menge an Gemeinsamkeiten, die wir haben. Ich würde es konzentrieren auf einige Punkte, nämlich Gewaltverzicht, Liebe, Gefühl zu den Nächsten, die maßlose Form ist die Feindesliebe. Oder Barmherzigkeit, Liebe zur Schöpfung, Gerechtigkeitsstreben. Das sind Elemente, die alle auch in den Evangelien vorkommen, verstärkt in der Bergpredigt und die man deshalb auch als evangelische Werte bezeichnet. Also nicht jetzt benannt nach der Konfession, sondern nach den Evangelien, evangelische Werte. Und das ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Und interessanterweise bringt Papst Johannes Paul II. In seinem theologischen Denken das auch zur Sprache. Er fragt, ja, was motiviert uns eigentlich zu diesem interreligiösen Dialog? Warum sollen jetzt Buddhisten mit Christen reden oder Christen mit Buddhisten? Und er sagt, es gibt mehrere theologische Aspekte, unter anderem die Verbindung Kirche, Reich Gottes. Die Kirche, also das Reich Gottes ist nicht nur in der Kirche präsent, sondern das Reich Gottes ist überall dort präsent, wo diese evangelischen Werte realisiert werden. Und sie werden nicht nur im Christentum realisiert, sondern auch im Buddhismus, im Islam und im Judentum. Und das verbindet uns bereits. Und weil dies so ist, ist es natürlich logisch und zwingend notwendig, diesen interreligiösen Dialog zu vertiefen, fortzuführen und gemeinsam ja für die Welt zu arbeiten. Das halte ich für ganz wichtig und ich glaube, das kann man wirklich auch mitnehmen.
Also dieser Begriff der Maßlosigkeit oder bei uns der Grenzenlosigkeit zeigt es, also mit der Liebe, also die hat es so an sich, grenzüberschreitend oder maßlos oder eben bedingungssprengend zu sein. Ja. Und das ernst zu nehmen, bedeutet sozusagen, sich dem zu stellen, dass alles, was uns davon abhält, unglücklich macht und am Ende auch nicht recht ist. Ja? Also, wenn man sich anguckt, was ist sozusagen die Natur aller Erfahrung, dann also verbunden zu sein mit allen und dieser Verbindung durch Mitgefühl, Mitfreude, Liebe Ausdruck zu geben, das entspricht der Natur der Erfahrung, das entspricht dem, wie wir sind. Und alles andere sind vorübergehende Ursachen, Bedingungen, die es uns schwierig machen.
Und das, glaube ich, ist sozusagen der gemeinsame Boden, auf dem sich für die Bewältigung von allen Dramen so Ressource ziehen lässt. Also alle Religionen sind sich, glaube ich, darin einig, dass Liebe die transformierende Kraft ist, die uns vom Leidenden und Leidverursachenden zu anständigen Menschen macht. Liebe ist die transformierende Kraft, die das Kuddelmuddel in Zivilisation verwandelt. Ja? Und Liebe ist die treibende oder sozusagen die Ressource, die uns möglich macht, über Grenzen, und sei es religiöse, kulturelle, nationale, ethnische, ökonomische Grenzen hinweg, in Respekt und Wertschätzung miteinander umzugehen. Und das sind genau die Aufgaben im Übergang zur globalen Gesellschaft. Mhm. Und ich glaube, wenn die Religionen sich dieser Ressource gewahr werden, dann reden sie über was Menschliches und nicht nur über Religiöses. Ja, sondern das ist das, was ja, also diese menschliche Fähigkeit zur Transzendenz ausmacht, diese Fähigkeit zu lieben. Ja. Und
ja. Wir haben ja noch eine Wortmeldung.
Ja.
Also ich habe noch mal die Frage zur Gottesliebe, die mich irgendwie umtreibt. Und zwar geht es mir da ums Alte Testament, und da gibt es die Story von dem Vater, der seinen Sohn da opfern soll. Also Isaak, glaube ich, die Geschichte. Das ist ja schon eine harte Nummer, wenn ein Gott verlangt, dass der Vater den Sohn umbringt, letztendlich um zu beweisen, dass er gottesfürchtig ist. So habe ich ist das vom Grund her richtig verstanden, wie ich das jetzt sage. Da frage ich mich natürlich, ist der Gott des Alten Testamentes genau der auch des Neuen? Und was ist das für eine Herausforderung? Was ist das für eine Gottesliebe, die dort uns vorgestellt wird und anhand derer wir nachher auch zur nächsten Liebe, weil Gott uns ja so liebt, erzogen werden oder angehalten sind?
Das ist eine ganz schwierige, heikle Geschichte, die Sie da angesprochen haben. Und die hat natürlich auch die Exegeten, die Alttestamentler, besonders herausgefordert. Und Sie haben vor allen Dingen auf zwei Punkte hingewiesen. Diese Erzählung ist zum einen eine Erzählung, um aufzuzeigen, dass es nicht Menschenopfer geben darf. Die eigentliche Intention dieser Erzählung ist, unabhängig von der Geschichte, darauf hinzuweisen, dass es keine Menschenopfer geben darf, ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, diese Erzählung ist eine Kultätiologie. Das heißt, es soll damit der Berg Moria als heiliger Ort eine theologische Begründung bekommen. Der Berg Moria in Jerusalem, und hier soll traditionell dieses Opfer stattgefunden haben. Und deshalb sagt man, hier ist das zentrale, der zentrale Ort des jüdischen Kultes, der Tempel. Darum geht es eigentlich, nach alttestamentlicher Position. Aber Sie haben dann auch noch die Frage gestellt, gibt es eine Verbindung zwischen diesem alttestamentlichen Gott und dem neutestamentlichen Gott? Ist der neutestamentliche Gott der Liebe der gleiche wie der im Alten Testament? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja.
Ja, schon.
Das ist eine alte Frage.
Ja.
Eine alte Diskussion.
Ich denke, es gibt ganz zentrale Aussagen, zum Beispiel in den Psalmen, der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig, reich an Huld und Treue, oder im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, und in diesem Psalm kommt auch zum Ausdruck, dass Gott bei mir ist, du bist bei mir. Das heißt, er wendet sich den Menschen wirklich als der barmherzige, liebende zu, und insofern ist diese Intention identisch mit dem, was das Neue Testament auch zum Ausdruck bringt. Diese Zuwendung Gottes zur Welt kulminiert natürlich dann in der Menschwerdung Jesu Christi, was wir jetzt an Weihnachten feiern. Und es gibt nach unserem Verständnis keine größere Liebe, als dass Gott selbst Mensch wird und sogar sein Leben dann für uns hingibt. Also es gibt schon wirklich diese Verbindung liebender Gott im Alten Testament und im Neuen Testament. Aber es gibt natürlich auch diese ganz spröden Texte, einen davon haben Sie genannt, die sehr schwierig zu verstehen sind.
Ja,
und
es gibt, wäre ja, das Buch Hiob wäre ja genauso. Dieser Mensch wird ja in Leiden gestürzt,
ja,
geprüft. Ja.
Ja.
Was ist das für eine Gottesliebe, wenn Menschen so gequält werden?
Also eine buddhistische Auflösung hat Ken Wilber im Grunde geliefert, indem er sagt, dass sozusagen mit den Evolutionsstufen, wo Menschen sich über sich selbst, über den Geist klar werden, auch eine Evolution der Gottesbilder gibt. Und das ist dann interessant zu beobachten, wie sozusagen von dem ganz konkreten, also von den vielen Göttern zu dem einen und der dann noch ganz konkret und mit sehr menschlichen Eigenschaften, ja. Welcher griechische Philosoph war das mit der Superente? Wenn die Enten einen Gott hätten, dann wäre das eine allmächtige Superente. Wer war das, Johannes? Aber der Spruch ist gut, ja. Und so entstehen die Gottesprojektionen über, das darf ich als Buddhist sagen, über die Zeitalter, bis man dann in ganz abstrakte Vorstellungen kommt. Von, den Spruch fand ich gut von Dietrich Bonhoeffer: einen Gott, den es gibt, den gibt es gar nicht. Und das ist mir als Buddhist natürlich sehr sympathisch, weil man da von vornherein sozusagen, also statt einem Gott, eine Person, die einen liebt, so dieses Prinzip, das in dieser offenen Weite des Geistes, Liebe an sich innewohnt, das geht gar nicht anders. Das ist eine Qualität, die dieser Offenheit an sich innewohnt. Ja? Genau wie Freude oder Furchtlosigkeit dem an sich innewohnt. Ja? Und man, aus buddhistischer Sicht jetzt wohlgemerkt, kann man verstehen, dass man sagt, okay, zur Kommunikation, zur Vereinfachung nennt man das Gott, aber man handelt sich auch Probleme damit ein, wenn man das Gott nennt. Und das ist dann so ein blöder buddhistischer Spruch, no God, no problem. Wenn man dann sieht, wenn dann die Gottesvorstellungen dieser unterschiedlichen Evolutionsstufen miteinander diskutieren oder sogar Kriege führen, dann hat man manchmal mehr verloren an dem Gott, als man dran gewinnt. Aber das ist jetzt wirklich eine sehr buddhistische Sichtweise. Das erlauben wir uns dann sozusagen als Werkzeug, um zu verstehen, was Gottesvorstellungen für andere religiös Praktizierende bringen. Mhm. Aber und damit kann man mal raus.
Ja.
Ja. Ich würde sagen, noch die drei Wortmeldungen, also ohne dass wir dann nochmal in die Diskussion einsteigen, dann machen wir ein offizielles Schleifchen dran. Mit einem Abschluss und dann diskutieren wir aber noch weiter, wer noch Lust hat. Aber so, dass wir die Zeit ein bisschen einhalten.
Die drei Meldungen sagen wir noch. Ich wollte das Ganze mal entschärfen, so, weil so wie ich das damals als Ministrant verstanden habe, ist der Subtext, dass um in diese offene Weite reinzukommen, um diese Liebe zu erfahren, soll praktiziert werden eine gewisse Hingabe, die alles erfordert aufzugeben. Und das will der Subtext vermitteln. So. Also um das sprengt einfach alles. Und um darüber hinaus zu gehen, muss man alles opfern, an dem man haftet.
Also in der Geschichte von Isaak.
Ja, und so ist es auch einigermaßen vereinbar, dass es halt dieser liebende Gott ist. So.
Also ich habe damit noch, also ich bin evangelisch getauft und konfirmiert, aber diese Storys habe ich nie verstanden.
Also mir auch keine Storys als Storys, sondern eben vielleicht auch manchmal, also
zu interpretieren.
Ich nenne es mal als Metapher vielleicht,
ja.
Zu verstehen. Wie er auch gesagt hat, es geht um nichts zu lösen.
Wo waren jetzt die abschließenden Meldungen? Da noch eine und da? Ja, Ladies first.
Okay. Was mich immer durcheinander gebracht hat, im Grunde sind wir 8 Milliarden Menschen und wir leben ja im Grunde in einer, also gibt es da einen Gott, gibt es keinen Gott, wie nennt man das? Heißt es Reich Gottes, heißt es nun die Weite des Geistes oder heißt es Allah? Oder, also es muss ja irgendwas geben, unterliegen wir ja alle.
Mhm.
Und mich irritiert das dann einfach manchmal, dass der eine sagt, Mensch, wir haben es irgendwie gefressen, wir wissen, wie es funktioniert, die anderen sagen, wir wissen, wie es funktioniert. Und deshalb finde ich diesen Dialog zwischen den Religionen total wichtig, um zu untersuchen, wie ist es denn wirklich? Weil, und sich auch selber in Frage zu stellen, auch zu überlegen, Mensch, wie ist das Ganze historisch entstanden?
Mhm.
Oder auch habe ich da eine eigene Vorstellung, also jeder hat ja auch eine eigene Vorstellung.
Mhm.
Und ist es geprägt einfach historisch Und da, da würde ich mir wünschen, dass, dass wir da eben gucken, wir sind alles Menschen, da gibt es irgendwas, dass wir hier sind, und da gibt es irgendwas, dass wir auch wieder weggehen, und da unterliegen wir alle drunter. Und warum erlauben wir uns, oder warum denken wir, wir hätten, wir wüssten, wie es funktioniert?
Ja, das ist das Problem, in dem ich.
Und da, da will ich mir das integrieren, diese 8 Milliarden Menschen, dass wir alle dem Gleichen unterliegen und dass jeder das anders wahrnimmt und dass es ein Reichtum ist. Stehe ich nicht wirklich an diesem Reichtum als das zu schätzen, und dass ich noch die Welt einfach noch mal besser begreifen kann.
Ja, also ich wollte eigentlich nur kurz anknüpfen an das, was du gesagt hast. Dass in der Geschichte quasi gezeigt wird, dass dieser Weg zu, jetzt nicht Erleuchtung, sondern wie haben wir
es gesagt? Erwachen.
Erwachen, also zum Erwachen eben ein sehr leidensvoller Weg sein kann. Und jetzt einfach, um mal, ja, einfach, also Gott, als so sage ich jetzt mal, Gottes Projektion, ich kriege das gerade nicht so gut in Worte gefasst.
Wir haben Zeit.
ja, das ist einfach dieser Weg zum Erwachen zu Gott, egal wie man das jetzt nennt, dass man erstmal durch ein Leiden geht. Und mehr sagt es einfach nicht. Dass nicht ein Gott mich leiden lässt, sondern ich will zu Gott. Er hat sich schon mir zugewendet und ich will zu Gott. Und deswegen muss ich erstmal durch dieses Leiden gehen. Einfach dadurch, dass ich Mensch bin und dass ich so geboren bin in dieser Welt.
Also,
das wäre.
Nachher weiter.
Ich möchte ungern so, dass es so ausfranst, weil es stand ja im Programm, wann es zu Ende ist. Ich würde gern mit einer, also wir machen das immer so hier, dass wir mit so einer meditativen Übung aufhören. Und die wird heute sehr besonders sein. Die Sie kennen, die wissen, dass dann immer der Buddha kommt, wenn wir hier als Buddhisten üben. Aber heute kommt der Jesus auch noch dazu. Zwei große Lehrer der Menschheit, und das beide gelehrt haben, daran ist kein Zweifel. Also die Frage ist nicht, gibt es Jesus? Aber beim Gott kann man diskutieren, aber beim Jesus brauchen wir nicht diskutieren. Den gab es, der hat gelehrt, und in dem Sinne setzen wir uns doch mal mit geradem Rücken, rechte Hand ruht in der linken, wer das will, aber das ist nur verbindlich für Buddhisten. Daumen berühren sich leicht und wir richten die Aufmerksamkeit auf den Atem. Beim Einatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir ein. Beim Ausatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir aus. Den Geist auf die Weise beruhigt haben, werden wir dessen gewahr, dass wir diesen Zustand von Liebe, von Mitgefühl, von Mitfreude, dass wir den kennen. Wir wissen, wie das ist, in andere sich einzufühlen. Wir wissen, wie das ist, sich für andere zu freuen. Wir wissen, wie das ist, dass wir wollen, dass es allen gut geht. Dieser Zustand von Liebe hat befreiende Qualität. Und das ist, worum es den beiden Lehrern, von denen heute die Rede war, auch ging. Um die befreiende, von Leid befreiende, von engen Identifikationen befreiende Qualität der Liebe. Wer mag, kann sich vorstellen, wie diese beiden großen Lehrer hier präsent sind. Wenn man an sie denkt, sind sie da. Und wenn wir diese Qualität von Liebe spüren, wenn wir wissen, worum es da geht,
egal welche Worte wir dafür verwenden, wenn wir diese Qualität kennen, dann haben die Lehrer es erreicht. Dann haben wir verstanden, worum es ihnen ging. Und wer mag, kann sich vorstellen, wie die beiden hier sind, sich freuen und auch rumgehen und Segen geben. Und die Buddhisten, oder wer es gerne sich auch vorstellen mag, kann sich beim Segen, kann das Mantra hören, das der Buddha dort gibt. Das Mantra heißt auf Deutsch, geh, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Und auf Sanskrit, Theata Om Gati, Gati. Paragatte, Parasamgatte, Bodhisoha. Und wer sich auf diesem Weg fühlt, der kriegt den Segen ein zweites Mal als ganz persönlichen Segen, damit dieser Weg gelingt. Theata om Gatte, Gatte, Paragatte, Parasamgatte, Bodhisoha. Und die beiden großen Lehrer stehen gemeinsam und geben den Segen zusammen, weil jetzt beim dritten Mal, dann nehmen wir den Segen nicht nur für uns, sondern für alle, denen wir werden helfen können, wenn wir Verwirklichung erlangen. Wenn wir selber liebevoll werden, weise werden, können wir anderen helfen. Und für die, denen wir werden helfen können, nehmen wir den Segen jetzt beim dritten Mal. Theata om Gatte. Gatte, Paragatte, Parasamgatte, Bodhisoha. Und wer sich den Segen von Jesus geben lässt, da gibt es bestimmt auch eine Art Mantra dafür oder ein Wort.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden.
Wir nehmen diesen Segen, freuen uns und versprechen, dass alles gut, bis heute Abend geschehen ist, nicht nur uns selber nützen möge, sondern allen Wesen hilft, Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Das Erkennen vom Geist. Von Herzen Dank.
Ja,
ein christlicher Segen wurde in diesen Räumen noch nie gesprochen. Das
und es war schön. Es ist eine besondere Ehre, dass ich den sprechen durfte.
Hat gut gepasst.
Ja.
Und hat gut getan. Von Herzen Dank. Danke fürs Kommen.
Ja.
Danke fürs Kommen. Und man sieht sich sicher wieder. Und ja, wir Buddhisten haben einen Vorteil. Wir kommen wieder.
Also wenn es dieses Leben nicht nochmal klappt,
wir wiedersehen dein nächstes Leben.
Ja.
Wer noch will. Oben ist eine Bibliothek, da gibt es heißes Wasser, da gibt es Tee und 1000 Buddha-Bücher. Und eins von Thich Nhat Hanh, Buddha und Jesus, was die beiden sich zu sagen gehabt hätten. Und da gehen wir jetzt hoch, wer noch Lust hat. Und wer aber jetzt gehen muss oder gehen will, hat ja den Segen schon bekommen.
Ja, vielen Dank.